Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Ja, ist guten Tag.
Naja,
ich sag mal nicht das böse Wort, ja.
Was das böse Wort? Mahlzeit meinst du?
Ja, genau.
Ja gut.
Ich hab's nicht gesagt.
Wo wir angefangen haben, da war das die optimale Zeit, das Weißwurst-Frühstück zu beenden.
Ja, zu beenden, genau.
Zu beenden. Ja. Auch so ein Running Gag, du, mit unserem Weißwurst-Frühstück. Meine Güte.
Oh, ich habe zuletzt gelesen hier, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie das Frühstück genannt haben, aber es war dann ein kleines Weißbier, Brezen, Weißwürste, wo ich auch gedacht habe, Freunde, ja, sorry, aber was ich für das Geld alles kriege.
War das so teuer,
manchmal,
oder wie?
Ja, es war schon. Ja. Ach, guck doch mal, wenn du heute frühstücken gehst und so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen, typisches Frühstück für zwei, ja, wo halt auch ein bisschen was bei ist und vielleicht auch mal nicht nur hier die abgepackte Salami und Schinken drauf ist, ja, was du da mittlerweile bezahlst, wenn du frühstücken gehen willst, ja.
Das ist richtig, aber Qualität hat halt seinen Preis, das war schon immer so.
Ja, ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen, aber nicht das, was mittlerweile dafür ausgehoben wird. Also da muss ich ehrlich sagen, braucht sich keiner drüber wundern, wenn halt so, oder wenn Frühstücksbuffets oder so, wenn die halt ständig voll sind und ausgebucht, ja. Mhm. Kriegst du ja mittlerweile auch nicht mehr unbedingt geschenkt, aber da, je nachdem, was für ein Esser du bist, stimmt natürlich dann das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder, ja.
Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Gerade in Deutschland sind die Deutschen ja nicht so bereit, für gutes Essen auch gutes Geld auszugeben. Da gibt es andere europäische Nachbarländer, wo das ganz anders kulturell verankert ist, das Thema. Frankreich, Italien etc., da wird das ganz anders gewichtet als in Deutschland. Da wird zum Beispiel auf das Automobil nicht so viel Wert gelegt. In Frankreich hat das einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Das Automobil ist halt Mittel zum Zweck und das wird auch nicht so gepflegt wie bei uns. Aber dafür wird ordentlich und gut gegessen. Ne? Das ist halt so. Aber okay, das Fass möchten wir jetzt nicht noch weiter aufmachen.
Nee, aber war schon wieder schön zu sehen, wie du den Übergang zum Auto du machst das, ja.
Das ist halt mein Leib- und Magenthema im wahrsten Sinne des Wortes. Gutes Essen, ein schönes Auto, interessante Technik und die Welt ist in Ordnung.
Vergessen.
Bitte?
Du hast die Frauen vergessen.
Naja, das kann auch teuer werden. Das investiere ich dann lieber in das gute Essen.
Okay, gut. Jeder wie er will.
Jeder wie er mag, ne?
Genau.
Gut.
Aber bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen. Oder, wie gesagt, nicht nur Frauen, auch gerne Männer und alles andere.
Ja. Ach so, Männer können auch teuer werden, meinst du? Ja, okay. Um jetzt hier keine typischen Klischees
aufzubauen. Um niemanden auszuschließen. Ja.
Ja, das ist so.
So.
Ja.
Kommen wir doch mal zum Privatfernsehen.
Nee, das Thema, ich wollte jetzt eigentlich noch ein Thema ansprechen, was ich gar nicht in die Shownotes eingebaut
okay,
habe.
Gut.
Weil ich hatte die Möglichkeit oder ich habe Gott sei Dank immer noch die Möglichkeit, über ein Hands-on zu berichten mit den neuen iPads 2024.
Ah,
und dieses Mal habe ich von Apple kein Testgerät bekommen. Sie haben es mir angeboten, muss ich fairerweise dazu sagen. Habe ich dankend abgelehnt, da ich auf der beruflichen Seite her Geräte bekommen habe, die ich austesten darf, austesten kann. Und bei Apple hatte ich halt nur die Möglichkeit, ein Gerät zu testen. Und im beruflichen Kontext habe ich halt die Möglichkeit, beide Geräte gegenüberzustellen. Bedeutet, natürlich ergibt es keinen Sinn, wenn man zwei Geräte gegenüberstellt, die gleiche Konfiguration haben. Es handelte sich einmal es ging einmal um das Gerät mit 11 Zoll und einmal mit 13 Zoll und einmal mit Nanotexturglas und einmal mit dem normalen Glas. Und die beiden Geräte habe ich so ein bisschen verglichen. Softwaretechnisch kann man da im Moment ja auch noch nichts großartig herausholen. Das wissen wir ja alle, sind ja alle noch auf dem Stand 17.5. Von daher kann ich da jetzt logischerweise nichts Großartiges drüber sagen, was das Gerät besser kann oder schlechter kann, softwaretechnisch als als das M2er. Natürlich, leistungstechnisch ist da ein bisschen mehr an Bord, ganz klar, aber das sind jetzt auch die Dinge, wo ich jetzt nicht unbedingt auf eingehen möchte, sondern ich möchte ein wenig über das Display sprechen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also dieses OLED-Display ist absolut outstanding, wenn man das jetzt mal mit anderen iPads vergleicht, die das halt nicht haben, ist das schon atemberaubend. Und ich sage mal so, wenn irgendwann mal ein MacBook Pro oder generell ein MacBook rauskommt, wo das gleiche Display verbaut ist oder besser gesagt die gleiche Display-Technologie verbaut ist, dann werde ich zeitnah das Gerät wechseln, weil das ist beeindruckend. Das ist das Beste, was ich bisher displaytechnisch live sehen konnte. Auch der Farbdruck, die Schärfe und auch die Helligkeit, die das Gerät kann, da kann man sagen, man kann schon bei einem normalen Sommertag ohne extreme Sonnenstrahlung vernünftig draußen mitarbeiten. Kommen wir jetzt nochmal zum Vergleich zu dieser Nanotexturbeschichtung. Da muss ich sagen, das ist mein persönliches Empfinden. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein subjektives Empfinden. Diese Textur oder diese Beschichtung nimmt so ein wenig die Vorteile von OLED weg. Es wird etwas dumpfer, das Ganze. Es wird etwas unschärfer, das ganze Bild. Aber dafür absorbiert es natürlich Reflexionen und das macht es natürlich auch sehr, sehr gut. Also es kann aber reflektionstechnisch auch keine Wunder vollbringen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Es minimiert das Ganze ein wenig, aber wenn du natürlich starke Reflektionseinflüsse hast von einer Lampe, von einem Spot etc., dann werden diese Reflexionen halt nur gemindert, etwas dumpfer, aber sie werden nicht komplett absorbiert. Liegt ja auch in der Natur der Sache, wie willst du das auch machen? Also da kann die beste Beschichtung der Welt nichts gegen ausrichten, aber es nimmt halt die Intensität und die Stärke ein wenig weg. Und das macht diese Beschichtung schon sehr, sehr gut. Allerdings, wie ich es eben schon sagte, werden auch so ein wenig die Vorteile von OLED abgemindert. Also diese Farbbrillanz, diese Schärfe, es wirkt so, als würde so ein leichter Schleier drauf liegen. Und letztendlich liegt es ja auch auf der Beschichtung oder liegt es ja auch auf dem Display eine Beschichtung obendrauf, die das Ganze natürlich matt gestaltet, die Oberfläche. Und das ist natürlich auch wahrnehmbar. Also wer wirklich diese komplette Leistung und die kompletten Vorteile von OLED haben möchte, sollte auf diese Beschichtung verzichten. Dazu kommt noch, dass der Rand, also der nicht sichtbare Teil vom Display, der ist glossy. Das bedeutet, du hast einmal das Display an sich, was matt gestaltet ist, und dann hast du diesen glossy Rahmen ringsherum, und das ist ein bisschen irritierend. Also das gefällt mir persönlich nicht so gut. Und dann kommt noch dazu, man weiß nicht, wie diese Beschichtung sich auf lange Zeit verhält. Anfassen, Touch etc. pp., mit Stift arbeiten und so weiter. Also ich würde von dieser Beschichtung abraten, das ist aber auch meine persönliche Meinung dazu. Kommen wir zum Teil, der sehr beeindruckend ist, und ich kann jetzt auch immer mehr verstehen, warum Apple diesen Weg eingeschlagen hat. Das Ding ist ja extrem dünn, und das ist natürlich das, was als erstes auffällt. Und das fällt natürlich mehr auf im haptischen Sinne als logischerweise ein größerer Akku. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn du dann dieses Gerät in der Hand hast und du hast das Gefühl, du hast nur eine etwas dickere Glasscheibe in der Hand. Also Verglasung in den Fenstern ist dicker als das Gerät an sich. Also das ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend, diese 5,1 mm. Dazu kommt ja noch, dass wir 100 Gramm eingespart haben, also beim 13 Zoll Gerät. Und das merkst du auch, wenn du das Gerät in der Hand hast, weil 100 Gramm sind schon spürbar. Das ist nicht nur messbar, sondern das ist auch schon spürbar. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, das Gewicht und die Dünne von dem Gerät. Ja, das sind so die beeindruckendsten Dinge, die ich da festgestellt habe. Ja, von der Performance her, da sehe ich in meinem Use Case, was ich getestet habe, absolut keinen Unterschied zum M2 iPad. Da fehlen mir auch die Anwendungsfälle. Also da kann ich nichts draus ableiten, ob sich das jetzt der Browser 0,1 Millisekunden schneller öffnet oder ob der Browser dementsprechend etwas länger braucht, um durch die Tabs zu gehen etc. Unrelevant. Würde ich da jetzt Videos drauf bearbeiten, wäre das wahrscheinlich was ganz anderes, aber es ist halt kein Use Case in meinem Anwendungsbereich, den ich bisher getestet habe. Das kurz zum iPad. Kommen wir zum Magic Keyboard. Da mache ich es auch ganz kurz. Da hat man im Vergleich zu dem Magic Keyboard, was es davor gab oder was es ja im iPad Air M2 immer noch gibt, mehr oder weniger, ist das Schreibgefühl extrem gut. Bedeutet, man hat das Gefühl, dass man, sagen wir mal, zu 95% ein Apple MacBook Keyboard vor sich hat oder ein normales Magic Keyboard aus dem Desktop-Bereich. Die Funktionstasten sind schon sehr, sehr nah am oberen Rand und man muss aufpassen, dass man nicht immer ans Display drankommt. Da hätte ich mir einen etwas größeren Abstand gewünscht. Das kann man aber aufgrund der Bauform wahrscheinlich nicht realisieren. Allerdings hat man das Ding sehr, sehr, sehr stark überarbeitet und auch das Trackpad. Man hat jetzt Taptic Engine drinne. Man hat jetzt ein Glas-Trackpad, man hat jetzt ein Aluminium-Case auf der Oberseite oder ein Top-Case. Das Top-Case ist aus Aluminium. Und da kommen wir auch schon zum Kritikpunkt. Es ist wirklich nur das Top-Case aus Aluminium und das Scharnier ist aus Aluminium. Die Unterseite ist aus Gummi und die Rückseite ist auch aus Gummi. Das ist ein großer Staub- und Fusselmagnet. Da haben sie sich wieder für ein Material entschieden, was nicht so schön ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass man im Bereich des Backcovers, also das, was man sieht, da hätte man zumindest auch sich für Aluminium entscheiden können. Wo das Gerät draufsteht, da gestehe ich dem Ganzen zu, da kann man bei Gummi bleiben, auch aufgrund der Stabilität, dass es nicht hin und her rutscht. Alles okay, aber man hätte doch dem Ganzen mehr Aluminium geben können. Kommen wir zum Gewicht von dem Keyboard. Da hat man auch einiges gemacht. Wir haben jetzt 43 Gramm weniger. Das ist schon mal ordentlich im Vergleich zum Vorgänger, obwohl man ja auch jetzt mehr Material drin hat. Man hat das Glas-Trackpad, man hat ein Aluminium-Topcase. Also von da ist das schon okay, dass man da jetzt ein bisschen weniger Gewicht hat. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon ein Fortschritt zum Vorgängermodell. Und man kann jetzt das Gerät mit 60 Watt aufladen. Das alte Gerät konnte man nur mit, ich glaube, so um die 20 aufladen. Ich glaube, das waren so 22, 20. Also das war also nicht so leistungsaufnahmestark, das alte Magic Keyboard. Ja. Ob man da 399 Euro für ausgeben will, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, Pencil noch abschließend. Da fehlt mir auch der Anwendungsfall oder die Kreativität, mit dem Pencil vernünftig umgehen zu können. Beeindruckend ist das Kontextmenü. Das kannst du ja mit dieser neuen Squeeze-Geste schnell und unproblematisch aufrufen. Hat sich für mich als praktisch herausgestellt, da man jetzt halt nicht mehr diese langen Wege in diese Menüs hat oder um in die Menüs reinzugehen. Man hat es halt sofort im Schnellzugriff wie so eine Art Kontextmenü. Und das ist, finde ich, jetzt extrem praktisch. Alles andere, ja, da fehlt mir der Anwendungsfall. Ich kann halt nicht vernünftig zeichnen. Ich bin halt nicht der Kreative. Von daher fehlt mir wahrscheinlich auch der objektive Blick zum Pencil hin. Da kann ich jetzt auch leider nicht viel zu sagen. Also ich habe den Pencil in der hauseigenen Freeform-App von Apple getestet und da habe ich halt die neuen Funktionen ausprobiert. Das hat ja alles ganz toll gemacht. Mir fehlt allerdings der Anwendungsfall für den Pencil, dass ich da wirklich ein bisschen mehr zu sagen könnte. Anzumerken ist noch, der Pencil ist sehr, sehr leicht vom Gerät zu entfernen. Das kann man jetzt positiv bewerten, das kann man aber auch negativ sehen. Das heißt, er fällt noch leichter aus der magnetischen Halterung heraus oder von dem Parkplatz am oberen Ende heraus, als es der Vorgänger gemacht hat. Das ist ein Manko und das sieht auch ein bisschen unschön aus, weil der Pencil ist wesentlich dicker als das Gerät an sich. Also ästhetisch ist das nicht, wenn man den am Gerät befestigt. Ist natürlich aber auch immer eine persönliche Geschmacksfrage. Dazu kommt auch noch das, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass die Space Black, also die dunkle Variante vom iPad Pro, sehr, sehr fingerabdruckempfindlich ist. Und ich glaube nicht, dass sie dort diese neue Beschichtung etabliert haben, wie sie an den MacBook Pros vorhanden ist, sondern dass das einfach ein ganz normal unbeschichtetes Aluminiumgehäuse ist. Und ich würde persönlich jeden dazu raten, dann auf die silberne Variante zu gehen, weil die, es ist ein absoluter Fingerabdruckmagnet. Das so die Erfahrung aus den paar Tagen heraus, wo ich das Gerät getestet habe oder die beiden Geräte getestet habe. Geschwindigkeitsunterschiede konnte ich halt nicht feststellen, weil wir haben extra ein leistungsschwaches Gerät genommen mit 8 GB und 3 Performance-Kernen und haben eine 1-Terabyte-Version genommen mit 16 GB und wie gesagt der Nanotexturbeschichtung und den 4 Kernen. Und ich konnte da halt im Alltag gar keine Geschwindigkeitsunterschiede feststellen. Mit den Anwendungen, die ich da ausprobiert habe. Muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich habe gehört, Leute, die intensiv mit Final Cut arbeiten, die haben festgestellt, dass diese 16 GB schon einiges bringen. Und wenn man mit dem Gerät mehr als die üblichen Dinge tun möchte, wenn man wirklich Pro-Anwendungen drauf fahren möchte, dann sollte man sich schon für die 1-Terabyte-Version entscheiden. Das kann ich jetzt zwar nicht beurteilen, aber ich habe es halt aus vielen anderen Quellen herausgehört und kann mir das auch gut vorstellen, dass 16 GB natürlich was bringen. Gut, das zum Kurzreview.
Ja, gerade da, wenn du mal guckst, wenn du wirklich Final Cut Pro nutzen willst und da auch mit mehr als nur einer Quelle arbeiten willst und vielleicht auch dann noch live unterwegs bist, beziehungsweise ja. Halt, wir hatten war das die letzte Folge, wo wir drüber gesprochen hatten, über die Funktion mit den,
ja
genau, wenn du das nutzen willst, würde ich sagen, je mehr RAM du drauf wirfst, umso besser, ja, also da würde ich definitiv zu dem Gerät raten, alleine auch schon, du hast dann einen Terabyte internen Speicher, mit dem du da auch schon mal ein bisschen arbeiten kannst, plus vor allem aber, wie gesagt, gerade dann das RAM, was du hast, aber wenn du den Anwendungsfall hast, bist du entweder ein sehr ambitionierter Hobbynutzer oder aber bist eh schon wahrscheinlich im Profeld unterwegs oder nutzt es beruflich und da, klar, kostet immer noch viel Geld, aber da rechnet sich das ja dann doch ein bisschen anders, gerade wenn man halt mit seinem Gerät auch Geld verdienen will oder muss, dann macht das durchaus Sinn, da entsprechend auch zu investieren. Ne?
Absolut, ja. Also die Geräte sind extrem beeindruckend. Ich möchte eine sehr geschätzte Kollegin zitieren, die Joanna Stern, die hat ein sehr schönes Statement rausgehauen, was wir ja mehr oder weniger in den vergangenen Jahren auch immer schon so ähnlich von uns gegeben haben. Aber sie hat das nochmal ein bisschen schöner in ein schöneres Bild reingepackt. Ja, das neue iPad Pro, meinte sie, ist wie ein Ferrari auf dem Golfplatz. Ja, es ist so. Du hast ein wahnsinnig geiles Gerät von der Hardware, hast aber nicht das Gelände, um das Gerät oder um das iPad auszufahren oder respektive um im Bild zu bleiben, um den Ferrari auszufahren. Und da hat sie ein sehr schönes Bild aufgemacht. Und in der Situation befinden wir uns halt seit Jahren. Und mit dem M4 iPad hat sich das Ganze ja noch verschärft. Ne? Also da hoffe ich ja wirklich, dass iPad OS 18 uns noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. Aber wir wiederholen uns.
Ja, ich sage nur macOS 11.
Ja. Ich glaube, die wollen uns irgendwie mürbe bekommen und die wollen uns halt so weit bringen, dass wir gar nicht mehr macOS mit iPadOS vergleichen und dass wir einfach davon Abstand nehmen. Und ich glaube, irgendwann mache ich auch meinen Frieden mit der ganzen Geschichte und sage ganz einfach, okay, es ist iPadOS und es ist in keinsterlei Weise mit macOS zu vergleichen. Man sollte die Dinge tun, die man mit dem iPadOS gut erledigen kann und man sollte mit dem Mac die Dinge tun, die man halt mit dem hervorragend erledigen kann und man sollte das Beste aus den beiden Welten für sich herausziehen. Da kommt natürlich auch immer der finanzielle Aspekt dazu. Nicht jeder ist finanziell dazu in der Lage, einfach mal ein MacBook Pro zu haben und einfach mal ein iPad Pro, beides parallel zu benutzen. Das ist auch dementsprechend ein finanzieller Aufwand, den nicht jeder hat oder umsetzen kann, diesen Aufwand. Ganz einfach. Das muss man auch einfach so sehen. Gut. Das zu den ersten iPad Pro-Themen.
Ja.
Jetzt kommen wir zum Privatfernsehen.
Achso, eine kleine Anmerkung von mir noch. Weil du gesagt hast, hier Silber, Schwarz etc. Ich finde das Schwarz schon äußerst nice.
Ja.
Gerade aber auch am Keyboard.
Es ist extrem.
Vor allem, wenn man sich das heute mal anguckt, ja, wenn du wirklich dir gerade auch mal die Promo-Bilder anguckst von Apple, wo sie das iPad dann zusammen mit dem Keyboard haben. Wenn du da nur flüchtig guckst, macht das schon eher so einen MacBook-Eindruck. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch definitiv Absicht. Und wie gesagt, das Schwarz ist schon äußerst nice.
Es ist aber extrem empfindlich. Also extrem.
Ja, aber dasselbe Problem haben wir bei den MacBooks ja auch. Ja. Das ist zwar besser geworden über die Jahre, aber wenn man auch mal guckt, ja, das ist immer noch anfällig. Ja. Aber es ist auch nice. Ja.
Aber das weiße Keyboard sieht auch sehr, sehr gut aus. Also wir haben ja alles so ein bisschen versucht gegenüberzustellen. Wir haben einmal ein schwarzes, einmal ein weißes Keyboard. Und das weiße wirkt auf mich noch ein bisschen eleganter. Aber das ist auch immer eine persönliche Einstellung oder ein persönlicher Geschmack, der natürlich mit reinspielt in die ganze Geschichte. Ganz klar. Und beim Keyboard habe ich allgemein...
Ja, ich würde wahrscheinlich beide kaufen und würde die schwarzen Tasten ins Weiße stecken und die weißen Tasten ins Schwarze.
Das ist ein bisschen...
Das ist bestimmt auch nice.
Ein bisschen großer Aufwand, um das umzusetzen.
Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit die Konstruktion ist, inwieweit das überhaupt möglich wäre, ohne da groß am Topcase irgendwas rumzudoktern.
Geht, glaube ich, nicht.
Das ist ja bei der Bauweise immer so die Problematik. Da muss man mal, ich denke mal, es wird einige geben, die es definitiv versuchen werden. Ich bin da nicht der Einzige, der auf die Idee kam, weil alleine vom Kontrast her schon wäre das bestimmt sehr nice, wie gesagt, die weißen Tasten im Schwarzen zu haben.
Ja.
Ich denke auch, dass es da der eine oder andere Modder definitiv umsetzen wird. Es ist halt die Frage, was kannst du da eventuell alles kaputt machen, beziehungsweise inwieweit ist gerade bei diesem Artikel eventuell sogar das Ding im Prinzip in Anführungszeichen eins. Und wir hatten die Probleme ja gerade auch bei den MacBooks in der Vergangenheit mit Tastatur und Topcase etc. Von daher würde mich das nicht wundern, dass gerade auch bei diesem Teil das eventuell so konstruiert ist oder verklebt ist, ja, dass das im Prinzip ein Teil ist. Und das wäre nicht so nice. Ich könnte es verstehen, aber auch gerade in Bezug auf Reparierbarkeit, ja, Langlebigkeit etc. ist es natürlich dann, oder wäre es schon sehr schade. Ja.
Ja, also zum neuen Keyboard habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, Apple hat so ein wenig die Motivation verlassen. So nach dem Motto, ja, alles super, Topcase, Aluminium, toll, Funktionstasten, Glas-Trackpad. Ja, und dann machen sie auf der Rückseite wieder Gummi und so. Das ist so, ich finde das so halbfertig, so inkonsequent. Also das ganze Produkt ist schön anzusehen, wenn es aufgeklappt ist, aber wenn das Ding zugeklappt ist und du guckst dann auf diese Gummi-Rückseite und auf das Backcover, das ist alles so, wirkt so halbfertig. Das ja, ganz komisches Produkt. Aber okay. Apple wird sich dabei was gedacht haben, warum sie das nicht aus komplettem Aluminium gestaltet haben, das Produkt. Dazu kommt noch, dass der USB-C-Port weiterhin nur laden kann und keine Datenübertragung anbietet. Das war beim Vorgängermodell auch schon der Fall und das hat man jetzt hier leider auch nicht verbessert. Also da hätte ich mir auch ein wenig mehr Leistung im USB-C-Port gewünscht oder besser gesagt die Datenfähigkeit von dem USB-C-Port. Okay, das zum Kurzreview.
Okay.
So, jetzt kommen wir zum Privatfernsehen. Eigentlich keine großartige Geschichte. Wir sind jetzt auch bei RTL Plus Podcasts gelistet. Und ich muss sagen, der Onboarding-Prozess war sehr simpel, mehr oder weniger. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, der gute Support. Also die Response Time, also man hat wirklich eine Antwort innerhalb von 30 Minuten bekommen per E-Mail, wenn man da irgendwo ein Problem hat oder hatte. Und da wurde einem noch sehr, sehr schnell weitergeholfen. Also diesbezüglich kann sich Apple dort eine ganz große Scheibe von abschneiden. Also Support und Kundenbetreuung sehr, sehr gut.
Ja, okay, aber als VIP-Customer ist es ja auch kein Wunder.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, da kann sich, glaube ich, jeder anmelden. Also das ist jetzt
ja,
nichts. Also,
na, ja, anmelden. Klar, da kann ja jeder kommen. Ja,
anmelden kann sich ja da, glaube ich, jeder. Allerdings haben sie auch einen manuellen Auswahlprozess. Und ich habe auch schon von 2, 3 Podcastern gehört, dass sie nicht aufgenommen worden sind. Also eine Aufnahmegarantie gibt es da wohl nicht. Das nur mal so als Randnotiz. Ich sag
ja. Naja. Die wissen schon, was sie an uns haben.
Ja,
naja, jetzt fließen die Millionen.
Ich weiß nicht wohin, aber zu mir bestimmt nicht. Also, keine Ahnung.
Wie, zu dir nicht?
Nee, hier läuft nichts ein. Außer die Wäsche, die, wenn ich sie zu heiß wasche, die einläuft, aber keine Millionen in irgendeiner Weise. Nee, leider nicht. Aber man sollte ja auf jeder Plattform unterwegs sein, wo man gehört wird.
Wo potenzielle Hörer und Hörerinnen.
Man muss sie da abholen, wo sie sind. Ne?
Ja, genau.
So ist es. Gut, somit sind wir jetzt auch bei RTL, wo auch sonst. So, fangen wir an mit dem großen Thema rund um das iPad Pro 2024, was wir uns auch schon letzte Woche gestellt haben oder die Frage, die wir uns auch schon letzte Woche gestellt
mittendrin
haben.
Mittendrin stand nur dabei. Oh, apropos, wollen wir das Fußballfass noch aufmachen? Da hat sich ja auch einiges getan jetzt die Woche noch.
Du meinst in der Bekanntgabe oder in der Art und Weise, wie das Ganze bekannt gegeben worden ist, wie der Kader aufgestellt ist. Wird oder.
Ja, okay, du bist ja wieder bei der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, wo auch sonst?
Nein, ich war bei der Bundesliga.
Was war Leverkusen oder was? Nee, das ist auch schon lange her. Nee. Deutscher Meister.
Okay, dann machen wir das Fass nicht auf. Okay, gut.
Ist da was an mir ganz stark vorbeigelaufen? Keine Ahnung.
Ah, nee, Aufsteiger, Absteiger?
Ich weiß nur irgendwie, dass das Werder Bremen ganz stark was verpasst hat. Das habe ich gestern mitbekommen,
ja,
rausgeflogen ist irgendwie. Wo.
Köln ist abgestiegen.
Ja, aber ich bin jetzt
Aber wie gesagt, wir müssen das Fass jetzt
nicht. Ich bin jetzt nicht so tief im Fußballthema drin.
Wir wollen da kein Salz in irgendwelche Wunden reiben. Ja.
Warum nicht? Ja, man muss ja auch mal polarisieren.
Ja.
Nee, habe ich alles nicht mitbekommen. Aber lass uns doch lieber bei der Technik bleiben.
Okay.
Wir haben letzte Woche über das Thema gesprochen, verbiegt sich das iPad Pro,
ja.
5,1 Millimeter, dementsprechend könnte man ja davon ausgehen, es könnte dazu neigen, dass es sich verbiegt. Und es hat angefangen mit einem Interview mit John Ternes.
Nee, es hat angefangen mit den üblichen Videos auf YouTube.
Nee, das kam später.
War das Interview wirklich früher?
Das war davor, ja, nach meiner Meinung.
Okay.
Also gut, John Ternes hat gesagt, dass sie das ganze Hardware-Konzept ja komplett umgestellt haben, um es mal abzukürzen, und dass sich eine Metallplatte auf dem Logic Board befindet, was quer durch das ganze Gerät geht. Also was quer von rechts nach links geht und dem Gerät eine gewisse Stabilität verleihen soll. Ja, sorgt für eine bessere Steifigkeit des Gerätes und leitet die Wärme dementsprechend ab. Also da haben sie wohl gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das hat sich mittlerweile ja auch bestätigt, das Ganze. Nämlich die ersten Testdurchläufe von Jerry Rick Everything hat es mehr oder weniger bestätigt, dass das Ding überraschend stabil ist. Und er kommt zum Schluss, dass man im täglichen Gebrauch keine Angst haben sollte, dass sich das Gerät in irgendeiner Weise verbiegt. Ja, gut. Also wenn man normal mit dem Gerät umgeht, wenn man das in einem Case hat, in einem kleinen Sleeve hat und das dann nochmal in einen Rucksack reinpackt und man ordnungsgemäß, in Anführungsstrichen, oder ganz normal, wie man mit so einem iPad umgeht, oder umgehen sollte, dann sollte sich das Gerät nicht verbiegen. Natürlich kannst du es provozieren und mit Gewalt kriegst du alles verbogen, aber das ist ja nicht der Use Case und das ist ja auch nicht das, was man mit dem Gerät machen sollte. Und wenn Jerry Rick Everything sagt, das Gerät ist stabil und es ist überraschend stabil, dann ist das schon eine Auszeichnung nach meiner Meinung.
Ja, er ist ja nicht der Einzige. Es gibt ja einige,
Ja, klar.
ich sag mal jetzt mal, seriöse Tests, die ja gezeigt haben, dass es durchaus stabil ist, beziehungsweise im Alltagsgebrauch da keine Auffälligkeiten zeigt, was jetzt Verbiegen, Verformung beziehungsweise halt Bruch bedeutet.
Ja.
Von daher ist, glaube ich, Apple und das iPad da ganz gut aufgestellt. Klar gibt es wieder auch die bekannten Videos, ja, die halt die iPads da auch zerstören. Aber mein Gott, das haben wir ja jedes Mal. Sei es iPhones, iPads, wie gesagt, da haben wir die Videos ja jedes Mal, bringen natürlich auch schön Klicks und Werbeeinnahmen. Da finanziert sich das Gerät quasi von selbst.
Ja.
Aber ist natürlich immer schade um die Hardware, aber naja.
Ja, das
Was
ist
willst du da
halt.
machen?
Ja. Es klickt sich halt sehr gut. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und wenn es sich keiner anschauen würde, dann würde es eventuell auch, ich würde jetzt nicht sagen, keine Videos in diese Richtung geben, aber es würde weniger Videos in diese Richtung geben. Weil halt die Refinanzierung halt nicht gegeben ist. Gut. Somit hat sich dann das ganze Gerät auch iFixit angeschaut und sie haben das auseinandergenommen und sie haben im Endeffekt das, was John Ternes gesagt hat, nochmal bestätigt. Ja, man hat ein komplett neues Innendesign, man hat zwei extrem dünne Akkus verbaut, die sich halt über das ganze Gerät ziehen. 38,99 Wattstunden leisten die beiden Akkus. Das Logic Board sitzt quasi in der Mitte. Das Logic Board und der SoC, oder besser gesagt, der SoC sitzt genau unter dem Apple-Logo und dort wird natürlich die Wärme über eine Kupfer-Heatpipe abgegeben und abgeleitet. Das, was auch mehr oder weniger schon bekannt gewesen ist. Ein neues, durchdachtes Puzzle-Konzept sozusagen. Und es ist relativ in Anführungsstrichen einfach strukturiert. Akku, Logic Board, die Stabilisierungseinheit. Und ein großer Punkt ist halt auch, dass die Wärme halt vernünftig abgeleitet wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Logischerweise, der M4 sorgt natürlich auch ein wenig für Wärme. Ganz
Ja,
klar.
also im Nachhinein muss man auch sagen, es waren ein paar sehr schöne Leaks, die man da im Vorfeld hatte, weil die Gerüchteküche, da ging das ja auch schon rum mit dem Apfellogo quasi als,
Ja.
oder auch mit dem SoC und dem Apfellogo und dass man das irgendwie oder zur Kühlung halt nutzen will, beziehungsweise die Wärme da abgeführt werden soll, auch mit wie gesagt, mit dem, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, mit dem Metall. Streifen, was da für Stabilität sorgt und auch quasi da nochmal für die Kühlung oder für die passive Kühlung benutzt wird. Das waren ja alles Sachen, die hat man so vorher mal gehört. Ich fand das gerade auch mit Bezug auf das Apple-Logo hatte ich eigentlich mehr Fragezeichen auf der Stirn, aber das sind alles so Sachen, die sich da oder die jetzt ja auch wieder bestätigt wurden. Waren ein paar, wie gesagt, nette Leaks, ja, also ja, nice.
Ja, also man merkt auch deutlich, wenn man das iPad im Betrieb hat, dass das Apple-Logo die zentrale Stelle ist, wo die Wärme abgeführt wird. Also wenn man dann drauf fasst, dann merkt man schon, dass es dort wärmer ist als im restlichen Bereich vom iPad. Klar, wenn da der SoC sitzt und wenn da halt auch die Heatpipe sitzt, ist es natürlich logisch, dass da das Gerät wärmer ist als an den anderen Stellen, ganz klar.
Wie ist denn das dann, wenn man das Keyboard nutzt? Ist das Apple-Logo da nicht abgedeckt?
Das ist dann abgedeckt, ja. Ist interessant, ob dann irgendwie Schäden auftreten können, aber ich glaube, so
Oder
heiß
ist
wird es
das,
nicht.
oder kommt das drauf an, welchen Winkel, beziehungsweise ist das nicht sogar.
Es wird ja magnetisch gehalten über die
Genau, ja.
komplette Rückseite vom iPad. Ist ja, das ist im Endeffekt genauso
Da
wie
muss ich
beim
mal drauf.
alten Keyboard.
Da muss ich mal drauf achten, wenn ich das Ding vielleicht mal im Store sehe.
Aber ich glaube nicht, dass es da zum Wärmestau kommt. Das wird dann halt weitergeleitet an die, obwohl es ist natürlich eine Gummigeschichte, ob das alles so gut die Wärme absorbiert, keine Ahnung.
Ja, das muss ich mir mal angucken, wenn wir im Store sind, ja.
Ich müsste mal die Geräte mehr belasten, dass sie ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen wärmer werden, was dann passiert. Mal irgendwie so ein Video rendern mit Final Cut etc., was dann passiert. Weil bisher ist es halt nicht besonders heiß geworden, das Gerät. Hm. Standardanwendungen halt. Obwohl mit Geekbench ist es ein wenig wärmer geworden, was natürlich ein Belastungstest ist. Aber von daher, im Normalbereich ist es halt ein bisschen wärmer an der Stelle geworden. Gut. Dann gab es auch ein Interview mit Greg Joswiak. Da gab es ein schönes Video-Interview. Was wird auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Da gab es eine interessante Frage, was ist im Endeffekt, oder was bedeutet heute noch das Air im iPad Air? Ja, die Frage haben wir uns ja auch schon gestellt.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir auch schon. Ja, ja.
Und um es mal ganz kurz runterzubrechen, was er da gesagt hat, Ziel des iPad Air sei es, Funktionen, die bisher exklusiv für das iPad Pro waren, zu niedrigen Preisen anzubieten. Ja, da haben wir das klassische, um jetzt mal wieder diesen Autovergleich anzustrengen, S-Klasse tropft dann irgendwann mal in die E-Klasse runter, oder Features aus der S-Klasse tropfen dann irgendwann mal in die E-Klasse runter, und hier sehen wir das halt auch bei den iPads, und das ist ja auch eine Sache, die Apple schon öfter gemacht hat, und ein sehr probates Mittel, um quasi High-End-Technik dann runtertropfen zu lassen in die Mittelklasse. Viele sagen auch, hat das iPad Air überhaupt noch eine Berechtigung? Kann man diese Gerätegeneration oder die Geräteklasse nicht komplett wegfallen lassen? Nur noch iPad Pros und iPads im absoluten Einsteigersegment. Ich finde schon, dass das Gerät noch eine gewisse Berechtigung hat. Gerade weil wir jetzt auch ein 13-Zoll-Gerät haben wir da jetzt eine bessere Vielfalt. Und für alle diejenigen, die wirklich nur ein größeres Display haben wollen, ist das iPad Pro, das iPad Air mit 13 Zoll, denke ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Finde ich.
Ja.
Ja. Gut, und eben gerade habe ich über Geekbench gesprochen. Da gibt es jetzt natürlich auch Werte. Wir verlinken jetzt auch nochmal so ein paar Geekbench-Tabellen in den Shownotes. Ich möchte es auch gar nicht so lang ausführen. Wir haben im Single-Core-Bereich 3666 Punkte, im Multicore-Bereich 14576 Punkte. Und was vielleicht auch ein bisschen greifbarer ist, das Ganze, das iPad 2024 in der Pro-Ausprägung ist 20% schneller als ein MacBook Air mit M3-Chip. Tja, das ist schon mal eine Aussage.
Hm. Ja.
Dennoch kann man mit einem MacBook Air mehr machen als mit einem iPad Pro.
Ja, okay, das ist ja immer die Frage.
Ja, ist klar,
da aber haben wir ja auch schon kurz.
Was bringen dir jetzt die 20% mehr Leistung, wenn du so eine eingeschränkte Möglichkeit hast? Ja, also, okay, wie wir es eben schon sagten, muss jeder für sich selbst entscheiden. Bloß ich finde dennoch, 20% hin oder 20% her, das ist, denke ich, nicht unbedingt entscheidend.
Ja, ich glaube, interessanter ist da eigentlich der Leistungsvergleich, wenn du halt innerhalb der iPads halt upgradest. Ob du jetzt von einem iPad kommst, einem Air kommst oder auch von einem M1 zum Beispiel, iPad Pro, da hast du natürlich ganz andere Steigerungen jetzt, was die Performance betrifft, als wenn du jetzt das mit einem M3 MacBook Air vergleichst.
Ja.
Klar, um bei der Prozessorfamilie jetzt mal zu bleiben, klar, du musst ja, wie gesagt, dann den M4, das ist, momentan haben wir ja nur ein Gerät mit dem M4, dann auch mal mit einem M3 vergleichen, und das haben wir ja nicht im iPad. Also von daher ist das ja der einzige Vergleich, den du im Prinzip machen kannst, halt mit einem MacBook, der halt einen M3-Prozessor dran hat. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, da ist eigentlich interessanter, gerade wenn man mal guckt, ja, im privaten Umfeld kaufst du dir ja nicht jedes Jahr ein iPad. Und schon gar kein iPad Pro bei den Preisen.
Ja.
Und wenn man da jetzt mittlerweile sagt, okay, ich habe noch ein M1 oder selbst ein M2, ja, je nachdem, welche Ausstattung du auch hast, ja, oder du jetzt auch zum größeren iPad Pro greifen willst, und da ein Upgrade machst, du kommst ja, wie gesagt, von einem M1 oder von einem M2 und da hast du natürlich nochmal entsprechend mehr Leistung, die du jetzt kriegst. Und gerade wenn du da, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, im professionellen Umfeld unterwegs bist und vielleicht Final Cut wirklich auch da vernünftig einsetzen willst, ja, beziehungsweise tust, dann hast du da natürlich einiges mehr an Leistung jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Klar. Und ich,
aber trotzdem, schon interessant zu sehen, ja, 20%, ja, auch ja, gerade im Vergleich zum M3, ist natürlich eine Ansage, wo wir ja auch schon gesagt haben, wie viel mehr Leistung wird ein M4 überhaupt bringen, ja, zu einem M3. Und 20% ist schon ordentlich.
Auf jeden Fall, klar. Ja, das ist schon ein großer Schritt. Und ich meine, wir haben ja erst die M4 Standardversion. Was soll denn erst noch leistungstechnisch kommen, wenn dann die Pro, die Max-Versionen kommen? Das wird ja dann auch nochmal eine ganz spannende Geschichte.
Ja, wobei da muss ich auch wieder sagen, das wird halt schwierig, das wieder mit einem iPad Pro zu vergleichen, weil du da ja nur passive Kühlung hast. Deswegen ist, denke ich mal, auch der Vergleich gerade zum MacBook Air so interessant, weil du da auch eine
passive Kühlung hast. Das MacBook Air ist ja auch passiv gekühlt.
Deswegen, das ist von der Kühlung her, denke ich mal, ein ganz guter Vergleich,
ja,
weil beide Systeme halt passiv gekühlt sind. Mhm. Bei den anderen Chip-Varianten, klar, die kannst du dann halt auch wieder den M4, wenn er mal da ist, dann halt auch zu den Vorgängern halt vergleichen. Aber das wird halt mit dem iPad Pro wieder schwierig, weil du da, wie gesagt, keine Ultras zum Beispiel im Einsatz hast und da, selbst wenn du einen leistungsstärkeren Chip hättest, da trotzdem mit den Einschränkungen einer passiven Kühlung einfach leben müsstest, ja. Und da ist auch die Frage, inwieweit macht das dann Sinn, da einen Vergleich dann zu machen, wenn du das gegen ein aktiv gekühltes System halt vergleichst, ja.
Mhm. Naja, obwohl die Kühlung ja im Endeffekt nur dafür da ist, um längere Zeit die Performance gleich stabil zu halten. Der M4 schafft auch kurzzeitig, solange er dann nicht überhitzt ist, in Anführungsstrichen, und sich runterdrosselt, diese Peak-Performance. Nur mit einer aktiven Kühlung schaffst du halt die Peak-Performance wesentlich länger, weil du das, weil du den Prozessor oder den SoC wesentlich länger auf einer gleichen Temperatur halten kannst, ne? Das ist ja der Effekt von einer Kühleinheit. Der Prozessor wird halt wesentlich später runtergekühlt oder im besten Fall gar nicht runtergekühlt. Und bei einem passiv gekühlten Gerät wird das Ganze schneller gedrosselt, dass er nicht zu heiß läuft. Na gut. Das zu den Performance-Werten. Und nach wie vor gehe ich davon aus, dass die iPad Pro-Geräte zweijährig abgedatet werden, dass dieser Zyklus jetzt beibehalten wird. Das kann man, denke ich, ganz gut daraus ableiten, dass sie jetzt gleich zum M4 gegangen sind. Oder das könnte auch ein Grund sein, warum sie halt den M3 übersprungen haben. Ist meine Meinung dazu.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Genau. So. Und dann gab es ein Interview. Nee, es gab kein Interview, es gab ein langes Statement auf Social Media. Ich glaube, auf X hat sich der Ex-Windows-Chef von Microsoft zu Wort gemeldet. Also entweder habe ich ihn jetzt nicht richtig verstanden oder ich ordne das alles komplett ganz falsch ein, das Ganze, oder er hat sich absichtlich etwas falsch ausgedrückt, ich weiß es nicht. Er hat sich zum Thema Dual Boot geäußert beim iPad Pro oder generell bei den iPad Pro Geräten und Steven Sinofsky ist die genannte Person, also der Ex-Windows-Chef, den ich hier gerade angesprochen habe, und er meinte, dass das Dual Boot ja völlig bekloppt ist. It is just nuts, hat er geschrieben. Und er hat jetzt ein paar falsche Thesen angeführt. Oder er hat das Pferd von einer ganz anderen, oder von einer falschen Seite aufgezäumt, würde ich sagen. Er hat gesagt, die Nutzer wollen bei macOS Mausinteraktion. Natürlich wollen sie das und ich kann mir auch vorstellen, dass das macOS, wie es jetzt ist, natürlich und nicht vorstellen. Es ist ja so, dass macOS zur derzeitigen, zur aktuellen, in der aktuellen Version zu 99% für Mausinteraktion ausgelegt ist. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Wir haben aber auch nie gesagt, dass auf einem iPad macOS mit den Fingern bedient werden soll. Die These ist ja die oder der Use Case, den ja alle fordern, mehr oder weniger, die für Dual Boot plädieren, dass sobald man eine Tastatur ansteckt, respektive eine Tastatur mit Trackpad ansteckt, dass sich das dann erst mit macOS bedienen lässt, dass wir dann eine klassische MacBook-Interaktion mit dem Betriebssystem haben und dass es dann gar nicht in erster Linie auf Touch-Eingaben ausgelegt ist. Das ist ja die Geschichte, die hinter dieser Dual-Boot-Geschichte steht, nach meiner Meinung. Also bedeutet, mit Tastatur und Trackpad hat man dann halt die klassische Funktionalität wie auf dem MacBook. Sobald man dann halt das Gerät im Touch-Bereich bedient oder ohne Tastatur und Trackpad, dass man dann halt mit iPadOS unterwegs ist. Und das hat er so ein bisschen verkehrt interpretiert oder absichtlich verkehrt ausgelegt. Also ich konnte seiner These so nicht folgen. Ist meine Meinung.
Ja, okay. Dasselbe Problem, was du hast mit macOS 10 mit Fingerbedienung, hast du im Prinzip nach wie vor eigentlich auch noch bei Windows. Obwohl wir da ja die Geräte haben und nicht nur von Microsoft, sondern andere Hersteller ja auch, dass wir da in den Tablet-Bereich gehen mit Windows 11 zum Beispiel jetzt aktuell. Und trotzdem ist das ein System, was du zwar zur Not mit dem Finger bedienen kannst, ja, besser mit einem Stift und am besten halt mit nach wie vor mit Maus und Tastatur, würde ich halt sagen. Wie gesagt, dieselbe Problematik stellt sich mit Windows eigentlich auch. Ich selbst habe das Interview weder gehört noch gelesen mit ihm, weder im Original noch im Deutschen, und ich hätte mal eher die Aussage interpretiert, verrückt im positiven Sinne. Ich kann, wie gesagt, nach wie vor denke ich nicht, dass Apple bereit ist, das zu machen, gerade weil sie gesagt haben, macOS auf Touch anzupassen, wäre oder ist halt schwierig, ja, und sie sehen es halt jetzt aktuell noch nicht. Und es ist definitiv ein Kompromiss, wenn du halt keine Tastatur und kein oder auch kein Trackpad hast, ja. Weil, wenn wir mal von der aktuellen Situation ausgehen, Touch schwierig werden würde, alleine weil gerade auf einem kleinen iPad, ja, sei es jetzt mal Mini, aber das ist mal im Außen vor, aber du bei 11 Zoll bist, ja, wird es halt echt schwierig mit dem Finger auf dem Display bei den kleinen Touch-Targets, die du oder sagen wir, bei den nicht angepassten Bedienelementen wird es halt mit dem Finger schwierig. Ich denke, ein Pencil wird es da wesentlich einfacher machen und wäre auch mit ein Argument, wenn du halt ein iPad hättest mit macOS, dass du da halt ein Pencil nutzt, ist, denke ich mal, Apple nicht so recht, weil sie eigentlich auf die Pencil-Bedienung jetzt sich nicht festlegen wollen als Voraussetzung für ein iPad, auch mit macOS 10 nicht, ja. Deswegen auch vorhin mal mit macOS 11 so die scherzhafte Bemerkung von mir, wer weiß, in welche Richtung es da vielleicht noch gehen würde. Aber ja, die Option, nichtsdestotrotz, ja, selbst wenn du sagst, hier mit einem Magic Keyboard beziehungsweise mit Maus und Tastatur, wäre das, denke ich mal, eine Sache, über die sich sehr viele macOS-Nutzer freuen würden.
Ja.
Gerade weil sie dann halt im Formfaktor etwas bekommen, was meiner Meinung nach, wie gesagt, durchaus Sinn macht, ja, und es im Windows-Umfeld gezeigt hat, dass es der Markt annimmt, gerade in speziellen Anwendungen beziehungsweise im Berufsumfeld gibt es sehr viele Systeme, wo der Laptop ersetzt wurde durch diese Windows-Tablets. Mhm. Gerade wenn du auf hauseigene Software dann noch setzt, ja, wo die Entwickler unter Windows halt einfach da sind, ja, du hast ja Entwickler, die dann ihre eigenen Anwendungen gerade für ein Tablet halt optimieren können, was die Bedienung betrifft, ja. macht das durchaus Sinn. Ja, ich denke mal, der Markt wäre im macOS-Bereich auch definitiv da. Und klar wäre es verrückt, weil Apple da natürlich sich selbst den Markt ein bisschen kaputt machen würde für beide. Aber auch da, ja, zitiere ich Steve Jobs immer sehr gerne, der gesagt hat, wenn kannibalisieren, ja, dann doch bitte wir selbst in unserem eigenen Markt.
Ja, richtig, genau.
Ich denke, Apple hat da noch nicht die Lösung gefunden. Ja, ich denke nicht, dass sie der Meinung sind, dass iPadOS die Lösung ist. Und ja, vielleicht, wie gesagt, also wir reden hier immer langfristig und beide Systeme, ja, und die werden irgendwann zusammen. Aber wahrscheinlich sieht es Apple nicht so. Ja. Ich denke, Apple sieht es wirklich so, dass langfristig sich iPadOS oder wie auch immer sich in Zukunft das OS dann nennt und inwieweit zum Beispiel auch das iPhone und das iPad sich immer näher kommen, sehen sie das, glaube ich, mehr so als Konsumerlösung. Und dass dann macOS dann wirklich so die Pro-Lösung beziehungsweise die Entwicklerlösung einfach sein wird. Aber dass der Konsumermarkt für, oder dass Apple nach wie vor an der Idee arbeitet, dass der Konsumermarkt langfristig halt der iOS-Markt sein wird. Und hier in dem Fall dann iOS auch inklusive iPadOS. Und ja. Wie gesagt, das denke ich mal, ist aktuell noch so langfristig, dass die Vorstellung von Apple, inwieweit das natürlich die nächsten 10 Jahre sich eventuell oder auch 5 Jahre nicht ändern wird. Das ist halt die Frage, wie der Markt sich einfach weiterentwickelt. Ja, gerade auch Mac-User sind halt sehr speziell. Deswegen sind sie Mac-User. Ja, gerade wie halt da der Druck einfach da sein wird oder auch das Verhalten einfach da sein wird. Ja, ob gerade das iPad sich durchsetzen kann oder die Idee des iPads und von iPadOS, ja, ob sich das durchsetzen kann, ob viele iPhone-Nutzer dann, wie gesagt, auf ein iPad eventuell upgraden oder umsteigen, die vielleicht noch keine Mac-User sind, für die dann quasi der Computer das iPad werden wird oder ist dann, ja, weil sie es einfach vom iPhone her kennen, die kennen ihre Apps. Dasselbe läuft halt auf dem iPad. Oder ob der Markt oder die Nutzer von macOS drauf beharren, weiterhin macOS in der Art und Weise halt einzusetzen. Ja. Das, denke ich mal, wird eine spannende Entwicklung in den nächsten Jahren definitiv noch werden. Und ich muss auch sagen, wir sterben aus. Oder wir werden ja nicht aussterben, aber wir werden ja älter. Wie gesagt, die Generation, die nachrückt, wird halt mit dem iPhone groß. Und inwieweit da sich das wirklich vielleicht noch verschiebt von macOS zugunsten, wie gesagt, iOS oder iPadOS, das, denke ich mal, wird die nächsten Jahre nochmal eine spannende Geschichte werden. Ja. Vielleicht liegen wir wirklich falsch.
Ja, das weiß ich nicht. Also aufgrund des Faktischen, was man halt mit dem iPadOS nicht machen kann, glaube ich nicht, dass wir da falsch liegen.
Das sagen wir. Ja, das sagen wir. Und wie gesagt, und die Entwickler, macOS wird es ja auch nach wie vor noch für Entwickler geben, zum Beispiel. Oder für die Pro-User, die halt macOS brauchen. Aber gerade der Consumer-Bereich, denke ich mal, das, was Apple an Visionen auch noch hat in der Entwicklung, iPhone, iPad, denke ich mal, wie gesagt, das ist so diese Consumer-Ecke, ja, die Apple für sich sieht.
Ja, du meinst, ja, das sagen wir, ja, aber es gibt ein ganz simples Beispiel. iPad Pro 2024, oder das ist ja egal, geht ja auch mit anderen iPads, spielt ja keine Rolle. Final Cut auf dem iPad. Videorendern. Ich war bei einem, Anführungsstrichen, Profi, der weiß, was er tut, der weiß, wie man Videos schneidet, der weiß, wie man mit Videoinhalten umgeht. Und dann war er an dem Punkt angelangt, wo es dann zum Rendern ging. Hat er da drauf geklickt und das Video fing an zu rendern. Ja, und nun? Ja, nichts ist. Du musstest so lange warten, du konntest nichts anderes im Hintergrund machen, logischerweise, weil iPadOS halt nicht so ausgelegt ist, bis das Video fertig gerendert war. Am Mac kann ich einfach Final Cut wegklappen oder kann mir was anderes in den Vordergrund ziehen und kann in der Zeit andere Dinge erledigen, während im Hintergrund mein Video gerendert wird. Das muss jetzt kein Video sein, das kann zum Beispiel auch eine MP3-Datei sein, wenn sie gerendert wird, etc. Du hast halt keine Hintergrundprozesse in iPadOS. Und hey, das klar, würde mich nerven.
iPadOS multitasken.
Du kannst es nicht wegklicken, es geht nicht, es sind keine Hintergrundprozesse.
Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt, wie gesagt, Final Cut für iPadOS nicht, aber du kannst auf dem iPad auch Multitasking machen.
Wenn es ist auch kein richtiges, es ist auch Multitasking in dem Sinne, dass ich jetzt zwei Fenster nebeneinander habe, aber es sind keine Hintergrundprozesse, die im Hintergrund Arbeiten in dem Sinne erledigen. Du kannst halt zum Beispiel
Das ist halt die Frage, was kann Final Cut halt auf dem iPad?
Es liegt nicht an Final Cut, es liegt an der Basis von dem Ganzen, es liegt an iPadOS, weil die Basis das halt nicht zur Verfügung stellt. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt...
Das ist die Frage. Ja, nee, das, wie gesagt, ich kenne halt Final Cut nicht, aber...
Da haben auch schon andere drüber berichtet.
Wie gesagt, ich kenne jetzt Final Cut nicht, aber es gibt auf iPad, unter iOS und auf dem iPad ja durchaus die Möglichkeit, dass Prozesse im Hintergrund laufen. Inwieweit und was die können, ist eine Frage des OS, das stimmt. Aber du hast Apps, ja, und da haben wir ja einige Beispiele, auch mit Videoplayern, ja, wo du nochmal Bild im Bild und so ein Kram machen kannst. Du hast Audio, was im Hintergrund noch läuft. Das sind ja alles Prozesse, die im Hintergrund noch laufen. Und ob dann im Hintergrund ein Video rendert oder ein MP3-File abgespielt wird, ist ja im Prinzip kein Unterschied. Das ist halt eine Frage, wie das oder welche Funktionen das OS für welche App halt zur Verfügung stellt. Und das ist eine Sache, die OS-abhängig ist. Wie gesagt, ich kenne halt jetzt Final Cut nicht. Ich wüsste auch nicht, wie Logic etc. Funktioniert. Das ist aber eine Sache, die Apple mit dem nächsten Update auch abstellen kann. Ja.
Das hoffe ich, dass das passieren wird. Aber es geht jetzt auch nicht, ich habe das jetzt mit Ferret ausprobiert. Ferret ist im Endeffekt eine Audio-Schnittsoftware fürs iPad. Und wenn man da was rausrendert, kann man das auch nicht im Hintergrund rausrendern lassen. Das bleibt dann auch im Vordergrund stehen. Kannst auch nichts anderes machen. Das Gerät ist dann auch blockiert. Also es ist jetzt nicht nur exemplarisch, Logic steht exemplarisch für andere Dinge oder für generell für Hintergrundprozesse, die
Ich kenne halt die Apps nicht, aber es gibt, wie gesagt, durchaus die Möglichkeit, Prozesse ja im Hintergrund laufen zu lassen.
Ja, wobei Prozesse und Prozesse sind natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ob ich jetzt Ja, aber wenn man solche Dinge halt nicht hat oder wenn man da so defizitär unterwegs ist, dann ist es halt schon sehr schwer, sich konsequent für iPadOS zu entscheiden und alles mit iPadOS machen zu wollen. Es ist nicht immer eine Frage des Könnens, weil man kann sehr viel machen, aber der Weg dorthin ist auf dem iPadOS sehr viel komplizierter als auf macOS. Aber das haben wir auch schon so oft angeführt. Das ist aber leider so.
Aber wie gesagt, das sind ja auch wieder Sachen, die du entweder als Pro machst oder Semi, ja, oder wie auch immer. Aber wenn du diese Aufgaben machst und die gehen mit dem Gerät nicht, dann bist du, weil wie gesagt, du hast ja macOS. Und das ist auch eine Sache, die es in Zukunft noch geben wird. Ja, dann ist das halt, wie gesagt, dann macOS. Ob das dann ein Mac Pro ist, ob das ein iMac sein wird, ja, da ist ja auch so ein Fragezeichen. Ob das ein Mac Studio ist, ist ja wurscht. Die Plattform hast du ja. Wie die dann in 10 Jahren aussieht, ist die andere Frage. Aber die wird ja, wie gesagt, für diese Anwender, zumindest mal laut Apple-Aussage aktuell, ja noch da sein. Aber wie gesagt, der ganze Konsumermarkt, ja, und ein Pro-Zoomer ist ja auch, klar nennt er sich noch Zoomer, aber das ist ja im Prinzip kein traditioneller Konsumer, ja. Das ist, denke ich mal, dieser über das iPhone, ja, zum iPad eventuell wechselnde oder sich für seine Computerplattform entscheidende Nutzer, ja, und ich denke, das ist halt diese Consumer Vision, die Apple momentan noch hat, ja, dass die durch iPhone beziehungsweise iPad abgedeckt werden kann. Und für die Fälle, die es halt nicht abgedeckt werden kann, haben wir noch ein iPad Air. Ja, das ist nicht so teuer, das ist kein Pro. Ja, und damit kannst du halt auch gerade in der kleinsten Ausstattung mit deinen 8 GB RAM, ja, und 256 MB SSD kannst du deine E-Mails schreiben, ja, wenn es sein muss. Und das ist so die Consumer-Ecke, ja, und ja.
Ja, also das ist halt auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, keine Frage.
Für uns, alten Esel, ja, ist es halt schwierig.
Aber auch, ja, das beste Beispiel, Logic, ein Kunde von mir macht professionelle.
Da haben wir es auch wieder, professionell.
Professionell, ja. Und er sagt, das iPad, wie Apple das da positioniert oder in diesen Werbevideos zeigt, was man angeblich da alles mitmachen kann, das sieht er so nicht, weil in seinem Anwendungsbereich gibt es genau, so viele externe so viele externe Geräte, die angeschlossen werden müssen im Studio, Mischpulte etc., spezielle Soundkarten.
Lösung Mac Pro, Peng.
Ja, aber das, was Apple da teilweise versucht, den Kunden zu suggestieren, das ist gar nicht so abbildbar.
Nicht für ihn.
Ja, aber auch für viele andere professionelle Musikproduzenten nicht.
Das ist wieder die Problematik mit dem Pro im Namen.
Ja, es weckt teilweise falsche
MacBook falsche Pro?
Ja.
Ja. Kannst du alles mitmachen? Ja?
Mehr oder weniger, ja.
iPad Air, iPad Pro? Kannst du zwar auch mitmachen, du hast die Software aktuell auch dafür, aber es ist halt nicht 100% das, was du halt mit deinem macOS machen kannst. Oder mit deinem Mac Pro oder mit deinem MacBook Pro machen kannst. Ja?
Genau, weil da allein schon das Problem, dass es für Final Cut gar keine Plugins gibt auf dem iPad Pro.
Die Plugins, auch die Hardware, die unterstützt wird, die du anschließen kannst an deinen MacBook Pro, an deinen Mac Pro, ja. Klar, ja.
Es ist alles schon nicht 1:1 abbildbar.
Was das iPad aber auch gar nicht will.
Ja.
Es kann in seinem Umfang das abbilden und wenn das für dich passt, ist es fein. Dass die Werbung, klar, das kann ein bisschen triggern, aber das Problem haben wir generell bei jeder Werbung, ja. Aber mit dem, was an Software da ist und mit dem, was gesagt wird, was die Software kann, das kann sie ja auch. Dass das nicht unbedingt jetzt für dich passt, okay, klar, kann ich verstehen. Gerade wenn du aus dem Mac Pro kommst, aus dem Studio, wo du auch nicht unbedingt mit Apple Software vielleicht arbeitest, sondern halt, keine Ahnung, DaVinci oder was auch immer, ja, ist klar, ja, du hast ja auch deinen Workflow, ja, den du mit dem iPad Pro so nicht abgebildet kriegst. Von daher ist es natürlich für einen professionellen Nutzer schwierig zu sagen, ich wechsle heute auf, oder ich binde, nicht mal wechseln, aber ich binde diese neue Plattform in meinen Workflow ein. Dass das nicht ohne Probleme geht, Anpassungen bedeutet oder auch Einschränkungen ist auch klar, weil du kannst ja zwar deine gerade auch in Final Cut, deine Projekte ja dann auch mit auf den Desktop nehmen. Andersrum wird es halt wieder schwierig.
Eben.
Und das sind halt so Sachen, das ist halt immer die Frage, wie viel Pro bist du, ja, und zu welchen Kompromissen bist du bereit? Und ich würde sagen, gerade im professionellen Umfeld, wo ich mein Geld auch gerade mit einem guten Workflow verdiene, wo ich nicht unbedingt die Zeit habe, ja, weil Zeit ist auch wieder Geld, neue Tools mit einem hohen Zeitaufwand versuchen einzubinden, ja, sehr schwierig. Sehr schwierig, weil wie gesagt, da ist Zeit Geld. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, ja.
So sehe ich das auch. Und dann kommt natürlich auch noch die preisliche Komponente dazu. Weil wenn ich mir
wenn das ein Ding wäre für $500 und ich kann mal damit rumspielen am Wochenende, okay. Da musst du ja noch eine Null dranhängen Prinzip. Ja.
Dann hätten wir die Diskussion ja auch nicht, glaube ich, nicht so stark.
Nicht so in dem Umfang, ja genau.
Wenn ich mir anschaue, das Testgerät, was ich da im beruflichen Umfeld gerade testen darf, das ist voll ausgespeckt, das kostet 3.700 Euro inklusive Pencil und inklusive Magic Keyboard. Und das ist natürlich klar, dass sich da ein Pro-Anwender fragt, ja, dann kann ich mir für den gleichen Preis auch ein MacBook Pro zulegen und habe viel mehr Möglichkeiten.
Gerade wenn du mal guckst im 14-Zoll-Bereich, ja.
Für 3,7, da ist schon einiges möglich, hardware-technisch.
Du bist ähnlich mobil.
Ja.
Bist aber leistungstechnisch nochmal besser auf. Okay, jetzt wieder die Diskussion M3, M4, ja, das ist halt nochmal die Diskussion. Aber du bist da mit sehr guter Leistung in einem kompakten Bereich unterwegs, bist aber wesentlich flexibler aufgestellt.
Ja. Ich habe mehr Anschlüsse, ich habe einen SD-Karten-Slot, etc. pp. Und ich habe ein Desktop-Betriebssystem.
Ich wollte gar nicht, ja, du hast macOS, ja. Was du halt von deinem Mac Pro, ja, oder von deinem, von mir aus auch alten iMac oder von deinem Mac Studio natürlich kennst, ja, den Workflow schon hast und da natürlich dann das eins zu eins übernehmen kannst auf deinem MacBook Pro, ja.
So ist es. Gut. Und das muss man halt. Es ist ein Thema, was mich sehr, 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 sehr stark beschäftigt. Das ist ganz klar, weil ich halt den Preis von diesen Geräten halt sehe und sehe, was ich da für ein
Preis Gerät, mal außen vor. Man sieht, welche Hardware du da hast. Und die Hardware ist ja wirklich auf einem MacBook Pro-Level, definitiv. Ja. Aber du kannst nicht alles das einfach damit abbilden, was du mit einem MacBook Pro kannst.
Ich bin halt eingeschränkt.
Hier im professionellen Umfeld, ja.
Ich investiere den gleichen Preis und bin halt eingeschränkter als mit einem MacBook Pro. Das ist so. Ja. Gut.
Genug geweint.
Ja, wir weinen ja öfter über die iPads.
Ja, du hast da halt, wie gesagt, Hardware.
Ja.
Die kommt gerade auch in so Ausbaustufen von einem iPad Pro. Ja, das ist natürlich schon hier top of the shelf, ja. Und wie gesagt, für uns wird die Hardware halt eingeschränkt durch iPadOS. Klar kann man nur sagen, da kann sich die nächsten Jahre noch viel tun. Nur wenn man überlegt, wie lange das iPad schon am Markt ist, oder sagen wir mal auch, wie lange schon das iPad Pro auf dem Markt ist, und was man sich da alles erhofft. Und aber wie gesagt, ich denke, das ist nicht das, was Apple einfach sieht. Ja.
Ja, und wir werden am 10. Juni mehr erfahren, hoffe ich mal. Hm. Und dann ist hoffentlich die Distanz zwischen Hardware und zwischen Software nicht mehr so groß. Dann steht der Ferrari nicht mehr auf dem Golfplatz, dann steht er vielleicht auf der Landstraße, wo man etwas mehr mit anfangen kann. Ja. Naja. Gut, das dazu. Mark Gurman hat sich nochmal zum Thema iPad Mini geäußert. Das ist ja auch sehr stark diskutiert worden. Wann kommt da ein Update? Und tja, es gibt wohl nur ein ganz kleines Update und das frühestens Ende 2024. Es wird sich wahrscheinlich nur auf den SoC beziehen und ich hoffe nicht nur auf den SoC, sondern auch auf das Display, weil dieses Jelly-Scrolling und dieses Display etc. pp., das ist schon sehr spürbar. Gerade wenn man jetzt Geräte im direkten Vergleich hat, merkt man schon, dass das Display sehr defizitär unterwegs ist. Also ich hoffe, dass nicht nur der SoC abgedatet wird, sondern auch das Display, also die Display-Performance an sich abgedatet wird. Ja.
Die Frage ist halt, welcher SoC? Der M2 oder?
Ich glaube nicht, dass da irgendwas mit M reinkommt. Da werden Meinst sie du? Irgendwie bei A bleiben. Glaube ich. Ich würde mich
was
freuen, wenn was mit M.
Was haben wir denn aktuell im iPad?
Du meinst das der 10. Generation?
Mhm.
Irgendwas mit A15? Kann
ist
das
es sein? 15? Dann ist es der aus dem Mini.
A15
Weil
das Bionic.
Mini ist mit dem A15. Genau, das ist das Mini. Der Chip, der im Mini drin ist.
Mhm. Also ich weiß es nicht
Weil
auswendig.
iPad Air ist ja der M2, ne?
Und davor war es ein M1, genau.
Ist jetzt, ja. Genau, das ist M2.
Ja.
Es würde sich natürlich anbieten, dass man da auch auf die M-Serie geht.
Das wäre schön.
Es ist auch die Frage, wie lange kriegst du überhaupt noch diese 15er noch? Ich glaube, der 15er ist der aktuell der Okay, nee, stopp. Haben wir den 15er noch im iPhone? Ah, ne, das ist eine gute Frage. Ne?
Nee,
was macht denn das SE momentan?
Das SE ist ja uralt, in Anführungsstrichen.
Aber welcher Chip ist denn da noch drin?
Das kann ich dir auswendig nicht sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Weil es macht ja keinen Sinn, zum Beispiel den 15er Bionic, oder wenn du sagst, der 16er, obwohl doch, den 16er haben wir ja noch. Es ist halt die Frage, wenn wir ein Update machen jetzt für das iPad Mini, welche Chips außer dem M1 hättest du aktuell noch verfügbar, die du in Stückzahlen noch produzierst, sagen wir mal die nächsten 2 bis 3 Jahre, bis du das nächste Update machen würdest bei dem Mini. Und das ist halt schade, dass das Mini nicht auch so einen jährlichen Update-Zyklus hat. Klar, die Verkaufszahlen sind wahrscheinlich eher bescheiden. Bei dem Mini, würde ich mal drauf tippen.
Es ist ja noch schlimmer. Es ist ein A14 Bionic im iPad der 10. Generation.
Oh, dann ist der Mini sogar noch besser aufgestellt, weil der Mini ist ein 15er.
Das weißt du genau?
Ja.
Okay.
Ja, da würde ich jetzt Geld drauf wetten. Aber das können wir aber mal live recherchieren. Warte mal, iPad. Ich gebe es mal ein. iPad und er lädt die Seite und da haben wir den Mini und das Mini sagt, wir scrollen mal ein bisschen nach unten, du brauchst A15 Bionic, ja, siehst du, hätten wir mal gewettet, ja.
Okay, gut, das ist dann leistungstechnisch gar nicht so schlecht, das Gerät. Das erklärt
auch. Und im SE haben wir noch den 14er.
Ja, und im iPad der 10. Generation auch A14 Bionic.
Nee, im SE ist der 15er, sehe ich gerade auf der Seite.
A15 auch schon?
Schnell liegt in der Familie, ja.
Okay.
A15 Bionic ist im SE. Okay, gut, nice. Dann haben wir da ja den Chip. Die Frage ist halt, das SE soll ja auch hoffentlich demnächst geupdatet werden. Der Button soll ja wegfallen. Da ist halt die Frage, auf welche Chip-Generation gehst du da halt? Und ich denke mal, das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, oder dass wir da vielleicht nicht, oder halt noch bei den A-Chips bleiben, und da vielleicht auf den 16er gehen. Das könnte eventuell sogar sein. Dann hättest du das Mini auf 16, das SE auf 16. Könnte vielleicht sogar der Fall sein, ja.
Also ich liebe ja mein iPad Mini, ich habe ja ein iPad Mini und das ist nach meiner Meinung auch ein sehr stark unterschätztes Produkt. Aber wie gesagt, da muss jeder auch für sich seinen Use Case finden. Weil es ist so extrem portabel, du hast es schnell zur Hand, das ist Konsumgerät. Das ist wesentlich ergonomischer für mich persönlich als mein 12,9 Zoll iPad Pro. Das ist kein Couchgerät für mich. Es ist kein Konsumgerät. Wenn ich da ein Video mitschaue, dann muss ich das schon irgendwie in der Halterung haben oder irgendwie auf den Tisch positionieren. Das jetzt in der Hand zu halten längere Zeit oder irgendwie, das ist zu anstrengend, das Gerät für Konsum. Ist meine Meinung, ohne Zusatzprodukte, um das irgendwie aufzustellen oder irgendwie zu positionieren. So ein iPad Mini, das ist super portabel, das kannst du mal irgendwo ablegen oder auf das angewinkelte Bein ablegen, wenn du auf dem Sofa liegst oder sonst wo, aber so ein iPad Pro ist nicht unbedingt für Konsum geeignet, zumindest nicht das 13 Zoll, ohne Hilfsmittel. Aber da ist ja auch jeder anders aufgestellt. Ja, okay. Gut, also Ende 2024 soll das iPad Mini aktualisiert werden. Das sagt Mark Gurman.
Ja, die Frage ist echt, wir haben ja momentan noch das 13, 14 und 15. Ne? Wenn das 16er wegfällt, müsste das 13er, nee, wenn das 16er kommt, müsste wahrscheinlich das 13er wegfallen, oder? Und das 14er bleibt drin, oder würde das 14er wegfallen?
Du redest jetzt von SoCs, meinst du?
Nee, von den iPhones generell, weil ich glaube, der 14er nutzt ja auch noch den A15 Bionic Und das 13er ja auch. Weil nee, ich bin immer noch am Überlegen, welche Chips in das Mini kommen, ja, oder in das normale iPad dann. Aber da werden wahrscheinlich doch die drin bleiben, ja.
Das normale iPad wird dann irgendwann, du meinst, das
wahrscheinlich kriegen, weil wenn wir den nächsten Chip sehen, wahrscheinlich den 16 Bionic. Ja, da wird wahrscheinlich in das iPad, in das Mini, wird kein M kommen, ja. Das wird wahrscheinlich der 16 Bionic dann. Das könnte sein, davon, weil den haben wir ja in dem 14, beziehungsweise den haben wir im 15er und da wird er ja in Mengen produziert. Das 15er wäre ja auf jeden Fall nächstes Jahr noch, also wenn das 16 kommt, das 15 wäre auf jeden Fall noch verfügbar. Du hättest den 16 Bionic, den du sowieso noch produzierst für die 15er, dann könntest du den in das iPad und in das iPad Mini stecken. Ne?
Ja.
Ja, okay, damit hat sich die M1-Theorie dann auch schon wieder erledigt, ja.
Schön wäre es, aber ich glaube auch so ein bisschen am Kunden vorbei. Zu viel Leistung muss, glaube ich, in so ein Mini-Gerät nicht rein. Nach meiner Meinung.
Nee, je mehr Leistung, umso besser. Aber
ja, aber dann kommst du natürlich preislich auch wieder in ganz andere Kategorien rein.
Genau, das ist es halt, ja. Du kannst natürlich über den abgehangenen Chip natürlich da relativ, also auf jeden Fall günstiger halt einkaufen.
Und das iPad Mini ist ja jetzt auch schon relativ teuer.
Jetzt. Ja, wenn du mal überlegst, wie das iPad Mini ursprünglich mal preislich positioniert war, ja.
Ja. Mhm. Das war günstig.
Das war sehr günstig damals, ja.
Ja.
Aber guck mal, was früher ein Mac Mini gekostet hat, ja.
Ja. Hat sich aber auch so wie ein wenig normalisiert. Also der Mac Mini ist nach meiner Meinung schon noch ein guter Deal im Moment, finde ich. Aber da kann man auch drüber streiten.
Ja, okay, was willst du machen? Du kannst ja nur den Mini, also wenn du einen Mini haben willst, kannst du ja nur den Mini kaufen. Ja. Es gibt ja keinen anderen Hersteller, der einen günstigeren Mini.
Ja, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis war schon mal schlimmer. Also der Mac Mini hat sich wieder so ein bisschen
normalisiert. Der war auch schon mal schlimmer, ja. Vor allem, du kriegst halt auch ordentlich Leistung fürs Geld. Ja. Das musst du ja auch mal gucken.
So ist es. So ist es. Natürlich kann man sich dann das Ganze wieder schön rechnen gegenüber einem Mac Studio, gerade wenn man den hochspeckt. Und da kann man viel gegenüberstellen. Da kann man sich auch viel kaputt rechnen, ganz klar. Aber gerade wenn man so ein Mac Mini in einer relativ Standardversion sich anschaut oder der in einer Standardversion in nähere Betrachtung kommt oder in die nähere Auswahl kommt, ist der Mac Mini schon recht interessant. Wenn ich den natürlich hochspecke, dann bin ich schon wieder nah an einem Mac Studio dran und dann kann man schon wieder dahin tendieren. Aber das hat man ja immer. Wenn man auch ein Mac Studio hochspeckt, ist man auch schon wieder ganz nah an einem Mac Pro dran. Die Probleme hat man immer in irgendeiner Weise.
Ja.
Das ist das typische Apple-Problem. Aber das Gleiche hat man in vielen Kategorien.
Ja, aber das ist in der Preisgestaltung ja auch schon Absicht.
Ja.
Du willst ja, dass, wenn du sagst, okay, ich nehme aber jetzt die größere SSD und ich will ja auch den anderen Chip oder ich will mehr RAM und dann bist du auf einmal nur noch $300 entfernt von einem MacBook Pro. Und dann sagt, ja, hier, die 300 könnte ich auch noch reinstecken und dann kriege ich schon ein 14er MacBook Pro, ja, und dann, ja, das ist ja schon Absicht.
So ist es. Und gerade bei Apple musst du dir von vornherein im Klaren sein, was ist dein Hauptfokuspunkt? Wenn dein Hauptfokuspunkt Portabilität ist, dann ist ein MacBook Air zum Beispiel das Gerät schlechthin für dich. Also wenn das der absolute Punkt ist für dich, dann geht da eigentlich kein Weg drum herum.
Ja, okay, so viel unmobiler ist jetzt ein MacBook Pro 14 auch nicht. Ja.
Wenn wirklich die Gewichtung wirklich 1:1 oder der Hauptfokuspunkt, wie ich es eben sagte, auf Mobilität und Portabilität ist, dann
Dann kaufst du ein iPad.
Oder ein Blatt Papier und Stift. Nein, aber ich rede von macOS, wenn du im macOS-Bereich bleiben willst.
Ja, okay.
Gut, egal. Kaufberatung bringt eh nichts. Gut. dann sind wir mit den Hauptthemen durch. Eine Kleinigkeit noch oder zwei kleine Themen noch, obwohl das andere kleine Thema, das könnte auch dazu dienen, ein ganz großes Fass aufzumachen. Aber das erste ist relativ kompakt. Apple hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass weitere Barrierefreiheitsfunktionen Einzug halten werden in iPadOS 18 und in iOS 18. Eine Funktion, die mich sehr beeindruckt hat, ist Eye-Tracking. Das bedeutet Steuerung der Geräte per Augenbewegung. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und wenn das so gut läuft, wie ich mir das in der Theorie vorstelle, wenn das in der Praxis so gut läuft, wie ich mir das in der Theorie vorstelle, können da sehr viele körperbeeinträchtigte Menschen von profitieren, wenn sie ihr Gerät mit Augenbewegung steuern könnten. Fand ich schon sehr beeindruckend, das, was in der Pressemitteilung drin stand. Da gab es auch noch ein paar andere Themen, ein paar andere Punkte zum Thema Barrierefreiheit, die habe ich mir jetzt allerdings nicht rausgeschrieben, weil ich die auch jetzt nicht so beeindruckend fand wie dieses Eye-Tracking-Thema. So, und das letzte Thema machen wir auch ganz kurz, auch wenn es sehr viele Möglichkeiten gibt, darüber zu sprechen und zu diskutieren. Siri soll zum klassischen Chatbot werden. Und es ist schon interessant, dass wir über klassisch sprechen. Dabei gibt es das Thema ja noch gar nicht so lang. Und es gibt einen Deal mit OpenAI. Angeblich ist OpenAI der Partner, der wohl Einzug halten wird in die nächste iPadOS oder iOS-Version. Zeitgleich gibt es aber auch immer noch Verhandlungen mit Google. Tja, die Frage ist, was kommt rein? Und wenn Sie uns an der WWDC was zeigen wollen, dann müssen Sie doch aber auch ein wenig entscheiden, müssen die Entscheidungen aber schon getroffen sein, mehr oder weniger, wer dort reinkommt. Oder lassen Sie das System so offen, dass Sie sich dann für jeweilige Partner relativ spontan entscheiden können, wer Einzug halten wird als Assistenz oder als Unterbau für Ihre KI-Funktion oder für Ihre AI-Funktion, um Siri zu einem AI-Assistenten zu formen oder umzubauen? Das ist die Frage. Wie haben Sie das gestaltet? Hast du die Präsentation von OpenAI oder von ChatGPT4o gesehen?
Ja. Mittlerweile wird 4o ja auch im kostenlosen Tarif, ist falsch gesagt, aber für kostenlosen Nutzer ja auch ausgerollt. Habe ich gesehen, also war schon interessant zu sehen, was mittlerweile da geht, ja, aber ich bin da nach wie vor ja skeptisch, dass Apple da diese externen Plattformen einsetzen oder integrieren will.
Ja, aber von einer wirklichen Eigenentwicklung, haben wir ja auch nicht viel gehört. Dass sie an dem Thema arbeiten.
Das würdest du ja auf der WWDC dann hören. An dem Thema arbeiten sie. Die haben eingekauft, die haben
schon,
Leute da, die haben entsprechend auch veröffentlicht, wie es aussieht mit Lösungen on device. Da hatten sie ja vor ein paar Wochen das Paper veröffentlicht. Die haben, wie gesagt, von daher mal gucken, was halt da in dem Bereich kommt. Ja.
Ja, es gab natürlich sehr viele Gerüchte, auch dass sie ihre eigene Serverfarmen aufbauen auf einer modifizierten Basis vom M2 Pro Chip, glaube ich, oder M2 Max Chip. Das wird dann dementsprechend ein modifizierter Chip sein, der in den hauseigenen Serverfarmen arbeiten soll. Das hat man ja alles schon gelesen und alles schon schön und gut, aber von einer kompletten Eigenentwicklung ohne Zukauf und ohne quasi das Rückenmark von Gemini oder von OpenAI hat man eigentlich noch nichts gelesen. Die ganzen Gerüchte gingen eigentlich darauf hin, dass sie sich dementsprechend diese KI oder AI-Kompetenz im Unterbau zukaufen. Da bin ich gespannt, was da passieren wird.
Die Gespräche haben garantiert stattgefunden. Es ist halt immer die Frage, welche Funktionen sollen integriert werden und was wollen sie gerade auch wegen Privatsphäre halt on-device machen. Und für on-device haben sie definitiv Lösungen selbst erarbeitet.
Ja, klar.
Und da bin ich mal gespannt, wie gesagt, was man auf der WWDC entsprechend zu sehen wird. Ja.
Daher, da wird was kommen. Und ich hoffe, dass unsere Erwartungen nicht zu hoch sind und dass unsere Erwartungen noch übertroffen werden.
Ich habe da gar keine Erwartungen.
Meine Erwartungen sind schon sehr hoch.
Nö, überhaupt nicht.
Weil wenn
ich sowas nutzen will, nutze ich, wie gesagt, ChatGPT oder Google-Lösungen.
Ja.
Aber ich, wie gesagt, ich erwarte da von Apple nicht, dass sie da entsprechend was machen. Wir hatten jetzt die letzte Zeit gerade Gerüchte, dass OpenAI eine eigene Suchmaschine vorstellen will und Google da entsprechend Konkurrenz machen will. Waren wahrscheinlich auch nur irgendwelche Enten. Ja, von daher, wie gesagt, ich sehe Apple, klar, dass sie an Siri arbeiten müssen, ja, aber ich sehe jetzt Apple nicht, oder ich sehe den Druck nicht, dass man in diese Richtung, gerade wie ChatGPT, irgendwas machen muss.
Der Markt, also alles geht ja in diese Richtung derzeit. Alle großen.
Ja, okay, aber jeder sagt AI und sagt ChatGPT, aber das ist ja immer die Frage, AI wird so inflationär benutzt,
auf jeden Fall,
mittlerweile für alles.
Ja.
Und wenn du mal guckst, wenn du da auch wieder die ganzen Fotothemen mit rein oder betrachtest oder auch Picture-to-Video oder Video aufgrund von oder von der Vorgabe rein durch Text, das sind Sachen, die kriegst du oder die kannst du entsprechend mit Einschränkungen auch on-device machen und brauchst da nicht eine Anbindung an ChatGPT.
Deswegen,
ich sehe den Druck, jetzt da nicht so. Und deswegen, dass sie da vielleicht für einzelne Sachen auf ChatGPT oder Gemini oder Google zurückgreifen wollen, okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da das jetzt systemweit irgendwo direkt einbinden und da 100% all in gehen. Nee.
Naja, die Gerüchte gehen ja dahin, dass wirklich Siri sich extrem weiterentwickeln soll und dass Siri wesentlich mehr Kompetenzen bekommt und Leistungen bekommt und dass das schon dann sich systemweit einbaut in irgendeiner Weise, das Ganze. Das sind ja die Gerüchte, die wir im Moment haben. Und
Gerüchte, ja. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht den, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple da dem, ja, welchem Druck, ja, Investorenseite, dass sie da irgendwas machen sollten, gerade in Bezug, wie gesagt, auf Privatsphäre. Ich denke, dass ChatGPT und auch Google und auch jedes andere Modell in diese Richtung gerne eine Nutzerbase wie iPhone-Nutzer hätte, ja, weil was sie da trainieren könnten, ja, und Daten hätten, klar, guck mal, wie viele Geräte da im Markt draußen verfügbar sind, beziehungsweise im Markt drin sind, auf denen das dann mit dem nächsten iOS-Update dann genutzt werden könnte. Aber die ganzen Implikationen daraus mit, wie gesagt, Daten, die dorthin fließen, das sehe ich bei Apple jetzt so nicht, dass sie das ohne weiteres mitspielen. Wenn du natürlich sagst, hier, wir machen hier einen Deal ähnlich wie mit der, wie mit Google Search, dass hier mehrere Milliarden in unsere Richtung laufen, das könnte vielleicht nochmal so ein Ding werden, aber da habe ich immer noch große Fragezeichen auf der Stirn, inwieweit da welche Daten dann wirklich hin und her fließen würden. Wenn man mal guckt, wie das mit dem Payment Processing war oder beziehungsweise ist, ja, wie viel oder wie wenig Daten da von Apple an die entsprechenden Banken gehen. Ich glaube nicht, dass, oder ich denke, da wollte Google und auch ChatGPT mehr Daten sehen. Wie gesagt, das sind Riesenfragezeichen, die sich da mir stellen. Ich wüsste nicht, wie das gelöst werden soll.
Ich hoffe natürlich, dass Apple das datenschutzkonform umsetzen wird oder dass sie da genauso viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen, wie sie es bei allen anderen Diensten bisher getan haben. Und das ist die Frage, ob Apple den Mittelweg findet aus dem aktuellen Trend, den wir ja bei allen großen Firmen derzeit sehen, und aus der Datenschutzgeschichte heraus oder ob sie der ganzen Geschichte gerecht werden oder ihren eigenen Anspruch, den sie bisher hatten, gerecht werden. Das ist die Frage. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Naja, gut. Obwohl datenschutztechnisch und sicherheitstechnisch ja, gab es ja dieses kleine Problem. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beim letzten Update von iOS, dass gelöschte Bilder, die vor ein paar Jahren gelöscht worden sind, wieder aufgetaucht worden sind bei den Nutzern. Hast du das mitbekommen? Dass bei einigen Nutzern dann wieder Bilder aufgepoppt sind, die vor zig Jahren aus der iCloud rausgelöscht worden sind, sind auf einmal wieder aufgetaucht. Das ist jetzt ja auch nicht so ein, es ist auch nicht so ein Punkt, der mich positiv stimmt. Weil ich finde, gelöscht sollte auch gelöscht sein und nicht wieder nach ein paar Jahren auftauchen.
Ich glaube, gelöscht ist erst nach 30 Tagen gelöscht.
Ja, aber oder? Nicht nach, das waren zwei Jahre. Es waren Bilder, ja, die nach zwei Jahren wieder aufgetaucht sind.
Ich habe es nicht mitgekriegt, aber gelöscht ist nicht direkt gelöscht.
30 Tage hält, glaube ich, das Ganze noch, der Papierkorb noch an, aber ich glaube, das kannst du auch einstellen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich nutze grundsätzlich keine Cloud-Dienste, wo man, also keine, ich nutze halt Fotos nicht in der Cloud. Das ist mir dann doch ein bisschen zu, ja, heikel, würde ich sagen. Meine Cloud,
ja, okay,
ist,
kommt ja auch immer auf den Content drauf an, ne?
Nee, generell. Also generell haben da keine Bilder von mir in irgendeiner Cloud was zu suchen. Meine Cloud ist mein NAS-System. Was man natürlich auch hacken könnte. Sagen wir es mal so. Gut. Das dazu. Dann sind wir doch mit dem Hauptthemenlauf durch, würde ich sagen. Und jetzt biegen wir noch kurz in die Gadget-Ecke ab. Was hältst du denn davon?
Ja, nur zu, wenn du was hast.
Nur zu, ja. Und ich habe mal wieder einen Monitor aus dem Hause Iyama. Und es ist schon sehr interessant, wenn ich mal auf die Historie schaue, wie lange mich die Firma Iyama in meinem IT-Leben begleitet. Es gab Zeiten, da habe ich noch Röhrenbildschirme von Iyama palettenweise vertrieben. Also Iyama ist so eine Konstante, die mich sehr lange begleitet. Und von meinen alten Systemhauszeiten bis zu den aktuellen Podcast-Zeiten ist Iyama doch irgendwie ganz treu an meiner Seite geblieben. Also es ist ein Unternehmen, was mich, glaube ich, genauso lange begleitet wie Apple. Also ein Unternehmen aus dem IT-Bereich, sagen wir es mal so. Und sie haben mal wieder ein neues Produkt vorgestellt. Das kommt bei Iyama öfter mal vor und wir besprechen bei weitem nicht jedes neue Produkt. Ich pick mir da so die interessanten oder nach meiner Meinung interessanten Geräte heraus. Und das ist, um mal unserer Tradition wieder gerecht zu werden, nehme ich mal wieder das Fazit vorne vorweg. Da regen sich ja ganz viele Hörer drüber auf, wenn ich das Fazit schon vorne vorweg nenne. Aber das mache ich jetzt mal absichtlich. Und ich habe da so einen schönen Satz geprägt. Ich denke, dieser Claim oder dieser Satz passt zu diesem Monitor sehr, sehr gut. Es ist ein ergonomisches Arbeitstier mit einer hohen Konnektivität. Ich glaube, das sind so die großen Eigenschaften oder die großen Dächer der Eigenschaften, die man ja sehr gut zusammenfassen kann. Er ist extrem ergonomisch und er hat sehr, 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 sehr viele Anschlüsse. Und das fassen wir jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Es ist ein 27-Zoll-Gerät. Er hat ein IPS-LED-Panel. Er hat eine WQHD-Auflösung von 2560 mal 1440. Wir haben 100 Hertz. Das so zu den grundsätzlichen Ausstattungsmerkmalen. Und jetzt kommen wir zu den Anschlüssen, kommen wir zu der Konnektivität. Und ich finde, gerade die Anschlüsse machen das Gerät für den ein oder anderen Mac-Nutzer sehr, sehr interessant, weil man hat mehr oder weniger eine eingebaute Dockingstation, die sehr schön und elegant im Monitor verbaut ist oder im Display verbaut ist. Wir haben einmal HDMI 2.0 an Bord, wir haben zweimal DisplayPort 1.4 und das ist ganz interessant. Das hat wirklich nicht jeder Monitor, da hebt er sich von den Marktbegleitern ein wenig ab. Wir haben nämlich Ein- und Ausgang, das heißt, er unterstützt DisplayPort Daisy Chaining und man kann quasi das Gerät optimal für ein 2-Setup oder eine 2-Setup-Display-Lösung verwende oder nicht eine 2-Setup, sondern eine 2-Display-Lösung verwenden. Das ist extrem dafür geeignet, das Display und nicht nur diese Daisy-Chaining-Funktion, sondern auch, dass die Display-Ränder extrem dünn sind. Also das haben ja einige Modelle von Yama, aber hier ist es natürlich in Kombination mit diesen 2 Display-Ports noch extrem interessant, das Ding als 2-Display-Lösung einzusetzen. Durch die wunderbaren Slimline-Display-Ränder. Dann haben wir einmal USB-C. Ganz interessant, der USB-C-Port verfügt über 65 Watt. Also wir können dann auch gleichzeitig das Gerät, wenn man einen Laptop, einen MacBook etc. anschließt, über 65 Watt aufladen. Wir haben 3x USB-A 3.2 Gen 1 an Bord. Und ganz interessant ist, wir haben natürlich, was heißt natürlich, wir haben RJ45 an Bord und wer jetzt zum Beispiel den RJ45-Port nicht benötigt, der kann eine andere Version nehmen, zu den Versionspunkten kommen wir gleich nochmal oder zu den Bezeichnungen, dann wird es ein wenig günstiger, weil es gibt das gleiche Gerät mit der gleichen Anschlusstopologie auch ohne RJ45-Port, dann wird es noch ein wenig günstiger. Wir haben einmal Kopfhörerausgang und wir haben 2x Lautsprecher, also 2 kleine Lautsprecher, die jeweils rechts und links verbaut sind. Und das Ganze ist schon überdurchschnittlich vom Konnektivitätsfaktor her, würde ich sagen. Und kommen wir noch zur Ergonomie, also zur Bildschirmergonomie haben wir ja eben schon drüber gesprochen im Bereich der Auflösung, aber wir haben natürlich auch noch die Anpassungsmöglichkeiten. Das Display ist neigbar, drehbar und wir haben eine Pivot-Funktion und wir haben eine Höhenverstellung. Also das macht das Gerät extrem ergonomisch und wir haben eine VESA-Aufnahme. Das ist nach meiner Meinung ein extrem rundes Produkt, extrem kompakt, extrem kleine Displayränder und extrem viele Anschlüsse. Und wer diesen einen Anschluss nicht braucht, der kann sich nämlich auch eine andere Modellbezeichnung aussuchen. Nämlich, es gibt das Gerät einmal in der Bezeichnung XUB2797QSN. Und das N steht hier in dem Fall für Netzwerk oder für Network. Und es gibt auch die gleiche Version als QSU-Version und die QSU-Version hat keinen RJ45-Port. Da muss sich jeder selbst muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er diesen Netzwerkport benötigt. Gut, das zum Display. Bildqualität ist wie immer sehr gut. Es ist ein wirklich solides Arbeitstier mit sehr vielen Anschlüssen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt, aber das kann man gar nicht oft genug hervorheben, weil gerade wenn man mit einem MacBook oder auch mit einem Windows-Laptop unterwegs ist, dann kann man dort seine ganzen Geräte anschließen, externe Festplatten etc. pp. Und man führt nur ein Kabel zum Laptop, respektive ein USB-C-Kabel, kann gleichzeitig aufladen und stellt die nötigen Verbindungen zu den angeschlossenen Geräten am Monitor her. Und man benötigt halt keine extra Dockingstation, die ja am Schreibtisch dann auch noch ein bisschen Platz wegnimmt, die für unnötige Kabel sorgt und natürlich auch für unnötige zusätzliche Investitionen sorgt. Das Ganze hat man hier schön im Display verbaut und eingebaut. Der Preis ist auch sehr interessant. Straßenpreis liegt derzeit so um die 280 Euro. Und wenn man sich die Preise für Docking Stations anschaut, ist das schon, denke ich, sehr, sehr attraktiv. Ja, das zum Gadget der Woche, in Anführungsstrichen Gadget. Ja doch, es ist ein Gadget, ja. Etwas größeres Gadget.
Ja.
Gut. Dann haben wir das doch auch. Tja, dann sind wir durch mit der heutigen Sendung.
Jawohl.
Im üblichen Zeitrahmen, würde ich sagen.
Ja, so einigermaßen.
Plus, minus null. Gut, das war heute wieder eine sehr iPad zentrische Sendung.
Könnte man so sagen, ja.
Ich hoffe, nächste Woche wird sich das alles wieder ein bisschen besser verteilen und wir werden auch noch ein paar andere Themen mit reinnehmen können. Schauen wir mal. Bald ist ja die WWDC, dann wird es ein wenig ausgeglichener, hoffe ich. Dann gibt es hoffentlich auch ein paar Neuigkeiten zur Vision Pro. Hast du das Gefühl, dass der Hype um die Vision Pro so ein bisschen nachgelassen hat oder ist das nicht der Fall?
Ja, okay, das war ja zu erwarten.
Ja,
Das ist genau dasselbe, wie wir vorhin auch schon gesagt hatten, wenn die Vision Pro jetzt nur 500 kosten würde oder so, dann wäre das nochmal ein ganz anderes Thema. Dann hättest du da wahrscheinlich auch viel mehr gehört in Bezug auf Verfügbarkeit beziehungsweise lange Lieferzeiten etc. Es ist halt ein teures Gadget, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, was noch keinen Platz gefunden hat oder noch nicht seinen Platz gefunden hat. Von daher abwarten. Ja, ich denke, auf der WWDC werden wir noch mal was dazu hören. Ich denke mal auch gerade zu den Verkäufen, ja, werden wir, denke ich, was hören. Trotz allen Unrufen hat sie sich ja anscheinend in den Mengen verkauft, die Apple oder von denen Apple ausgegangen ist. Ja, von daher sehe ich das noch ganz entspannt. Gerade auch, weil deswegen im Preis jetzt nichts ist, ja, was ich mir hier einfach mal hinlegen würde.
Ja, klar.
Im Gegensatz zu dem einen oder anderen YouTuber, ja, der anscheinend Geld zu verbrennen hat. Ja, wie gesagt.
Ja, schauen wir mal, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oder auch nicht, weil, wie gesagt,
naja,
ist es jetzt nichts. Aber auch keine der anderen, ja. Es gibt ja noch andere. Ja, wenn du was haben wolltest, hättest du ja können auch eine andere kaufen. Gerade wenn du mal guckst, auch im Standalone-Bereich, ja, wenn du sagst, du willst das alles mit deinem iPhone oder mit deinem Smartphone machen, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Aber nee, das ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt oder wo ich im Markt für bin, ne?
Ja. Ich bin gespannt, wie das Ganze im Hochsommer aussehen wird, wie da die Leute mit den Brillen klarkommen und was da für Berichte kommen werden. Hitzebelastung, Schwitzen etc. pp. Ja. Obwohl in Kalifornien ist es ja immer relativ warm, mehr oder weniger. Naja, okay. Schauen wir mal. Vision OS 2.0 wird ja erwartet und mal gucken, was Apple da reinpackt. Gut, gut. Tja, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Jo, bis dann.
Jo, tschüss.